ARD.
Welt macht China. Wir reiben uns fast täglich die Augen, verwundert, erstaunt, erschrocken. US-Präsident Donald Trump kündigt die alte Weltordnung auf. Er wendet sich ab von Europa, opfert traditionelle Bündnisse und schmiedet neue Allianzen. In seiner Vorstellung teilen sich Großmächte die Welt untereinander auf. Und was macht China, der große Rivale im Osten?
Ja, ich glaube, ab und zu muss man sich in Zhongnanhai immer mal einen Arm kneifen und muss sich überlegen, wie viel ist davon gerade wirklich real? Passiert das alles wirklich? Kann das für uns gerade so gut laufen? In Peking merkt man momentan wenig Panik, viel Ruhe.
Sagt Janka Oertel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Zhongnanhai in Beijing ist das Hauptquartier von Chinas Staats- und Parteiführung und die versucht sich gerade als stabiler Anker zu präsentieren, als Alternative zu Trump. In diesen stürmischen Zeiten müssen wir den richtigen Weg gehen, so Chinas Ministerpräsident Li Qiang. Wir müssen uns standhaft für Globalisierung und Multilateralismus einsetzen und danach streben, Verlässlichkeit und Stabilität zu bieten, um globalen Frieden und globale Entwicklung voranzutreiben. China also als Gewinner und Profiteur der geopolitischen Großwetterlage? Wenn sich die Welt durch Trump gerade neu ordnet, wohin steuert dann das Verhältnis der beiden Supermächte und größten strategischen Rivalen China und USA? Und welche Optionen bleiben dann für Europa und Deutschland? Das ist unser Thema in dieser Weltmacht-China-Folge. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Axel Dorloff. Trump 2.0 und China. Für uns ist diese Folge auch eine Fortsetzung. Wir haben nämlich im November direkt am Tag nach der US-Wahl eine Weltmacht-China-Folge aufgezeichnet. Das Wahlergebnis war damals ganz frisch und wir wollten wissen, welche Konflikte zeichnen sich jetzt unter Trump zwischen China und USA ab. Seit dieser Wahl sind rund 5 Monate vergangen. Trump ist am 20. Januar zum zweiten Mal als Präsident der USA vereidigt worden. Und jetzt wollen wir wissen, was ist seitdem in Bezug auf China wirklich passiert. Darüber spreche ich jetzt mit Marie von Mallinckrodt aus unserem Weltmacht-China-Team. Sie ist Korrespondentin im ARD-Studio in Beijing. Hallo Marie.
Hallo Axel.
Marie, US-Präsident Trump krempelt die Welt gerade um. Wie wird das in China beobachtet? Viele Chinesen sehen ihn ja gar nicht so negativ. Das hat uns Eva Lambi-Schmidt in unserer November-Folge erzählt. Trump gilt ja in der Öffentlichkeit als Macher, als Dealmaker. Viele Chinesen kennen ihn auch. Wie erlebst du das jetzt gerade? Was denken die Menschen in China über Trump und seine Politik?
Also ich denke, es gibt nicht mehr die große Menge an positivem Zuspruch, wie das noch im November der Fall war. Die Betrachtungen sind irgendwie sarkastischer und auch sehr viel distanzierter, auch kritischer geworden. Das kriegen wir vor allem durch die chinesischen Social-Media-Kanäle zu spüren. Da gibt es einen sehr beliebten Comedian, der Trump imitiert. Das ist so eine Mischung aus sich lustig machen, aber auch nicht wirklich schlimm finden. Und vieles an dieser grundsätzlichen Sympathie, die auch Eva ja beschrieben hatte, gegenüber Trump, ist aber nach wie vor auch da. Ich habe das selbst auch mal erlebt. Eine chinesische Freundin von mir wollte einem Freund ein Kompliment machen, der ist blond, und sie sagte zu ihm, du erinnerst mich an Donald Trump. Und der fand das natürlich irgendwie überhaupt nicht witzig. Und meine chinesische Freundin wiederum hat nicht verstanden, warum der sich jetzt nicht gebauchpinselt fühlt. Also die jungen Menschen hier wachsen auf mit dem Verständnis, du musst gewinnen in dem Wettbewerb der vielen. Und jemand wie Trump, der sich selbst als erfolgreicher Selfmade-Millionär verkauft, kommt daher einfach per se gut an.
Ja, Marie, ich kann deinen Freund da total verstehen. Ich würde auch nicht mit Donald Trump verglichen werden wollen. Der hat ja nun in seinem Wahlkampf mit 60% Zöllen gedroht. So viel ist es bislang nicht geworden. Jetzt erst einmal die Frage, in welchem Zustand treffen denn die Zölle Chinas Wirtschaft dieses Mal?
In einem nicht besonders guten Zustand auf jeden Fall. Auch wenn die kommunistische Staats- und Parteiführung alles versucht, um Optimismus zu verbreiten, etwa weil in den letzten 3 Monaten etwas mehr konsumiert wurde. Gerade der schwache Konsum ist aber nach wie vor ein großes Problem, auch für die Unternehmen im Land. Es gibt handfeste Probleme, die Immobilienbranche krankt, es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, Deflationsgefahr. Und wie sehr die Wirtschaft leidet, das spüren wir eigentlich so ziemlich jedes Mal, wenn wir unterwegs sind. Erst neulich waren wir im Süden des Landes in einer Gegend, die wird so als die Fabrik der Welt bezeichnet. Das ist Guangdong. Und da waren wir auf einem Elektronikmarkt in Shenzhen, der als einer der weltgrößten seiner Art gilt. Und die Stimmung da ist nicht gerade besonders rosig. Also diese Händlerin meint eben, dass die Zölle sehr wohl Auswirkungen haben werden. Für sie wird es wahrscheinlich teurer und schwieriger werden, wenn die Zölle und auch höhere Frachtkosten dazukommen. Und sie rechnet damit, dass es ein Drittel weniger Bestellungen geben könnte, weil sich bei den höheren Kosten dann eben auch viele nicht trauen, Bestellungen in einem großen Umfang zu machen. Also die Sorge ist da in einer Zeit, wo die allgemeine Stimmung eben nicht besonders gut ist.
Ja, da ist schon sehr viel Verunsicherung rauszuhören in Guangdong. Wenn wir, Marie, jetzt auf das gucken, was in den Handelsbeziehungen zwischen China und den USA wirklich passiert ist. Wie hat Chinas Führung darauf bislang reagiert? Auf die Zölle und auch auf die Drohung, dass da ja noch mehr kommen soll?
Bislang hat Chinas Führung eher sehr milde reagiert, würde ich sagen, weil man eben auch auf Gespräche und Dialog hofft. Und ganz konkret hat Chinas Führung eher mit kleinen Nadelstichen reagiert. Gegenzölle auf bestimmte Produkte, etwa Agrarprodukte. Und es wurden US-Unternehmen auf Listen gesetzt, die ihnen das Geschäft mit China schwieriger bis unmöglich machen sollen. Das und ein paar andere Maßnahmen sind eher noch im niedrigschwelligen Bereich. Bei einigen wichtigen seltenen Erden etwa kontrolliert das Land einen großen Teil der weltweiten Verarbeitung. Und so etwas könnte ja auch ins Spiel kommen, ist es aber eben bislang nicht. China will also vermeiden, dass dieser Handelsstreit eskaliert und versucht dabei, besonnen und ruhig zu wirken.
Und was meinst du, was steckt hinter dieser bislang sehr zurückhaltenden und vergleichsweise ja milden Reaktion?
Ich glaube, dass es in der Führungsriege momentan vor allem eine große Verunsicherung gibt, wie überall auf der Welt eigentlich. Man weiß nicht so recht, wie das Verhalten des neuen Mannes im Weißen Haus zu deuten ist. Gibt es die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen? Oder was kommt da eigentlich noch alles aus Washington? Das auf der einen Seite als großer Sorgenmoment. Aber auf der anderen Seite, Axel, das ist eben auch wirklich ganz interessant zu beobachten, ist die chinesische Wirtschaft diesmal einfach auch besser vorbereitet. Schon allein aus geopolitischem Interesse wurden in den letzten Jahren sehr gezielt neue Märkte erschlossen, etwa in den südostasiatischen Ländern. Und wegen des anhaltenden Handelskonflikts hat Chinas Führung auch versucht, unabhängiger zu werden. Sojabohnen zum Beispiel, die kamen früher vor allem aus den USA. Und mittlerweile hat man aber eben auch andere Lieferländer für Nahrungsmittel gefunden. Es kommen mehr Sojabohnen aus Brasilien. Also gewissermaßen nutzt Chinas Führung auch das Trump-Vorgehen strategisch.
China profitiert, sagst du, hat sich neue Märkte erschlossen. Inwieweit profitiert Chinas Führung auch im Hinblick auf die europäischen Länder, also auch Deutschland?
Ja, jetzt kann man eben beobachten, dass genau dieses unvorhersehbare, unwegbare Verhalten von Donald Trump eigentlich der chinesischen Führung gerade recht kommt, weil sie jetzt sagen können, wir sind aber verlässlich und mit uns kann man Geschäfte machen. Ich habe das zum Beispiel gerade erlebt auf dem China Development Forum. Das ist ja so ein Wirtschaftsforum, bei dem globale Konzernchefs umworben worden sind und darunter auch ziemlich viele Deutsche. Und bei diesem Forum hat der chinesische Ministerpräsident Li Qiang China als ein attraktiven Standort beschrieben und für sich als verlässlichen Partner geworben. Es sei wichtig, die Märkte stärker zu öffnen und so weiter. Und ohne die USA zu nennen, hat er Trump doch indirekt kritisiert, aus meiner Sicht. Ja, also er beschreibt ziemlich dramatisch, dass eine Rückkehr zum Gesetz des Dschungels eine Tragödie für die Menschheit wäre. China habe nichts gegen Wettbewerb, solange dieser regelbasiert ablaufe und nicht dazu diene, andere zurückzuhalten. Also da kann man schon ganz klar raushören, letztlich auch egal in welcher Konstellation, die chinesische Führung präsentiert sich derzeit gern als das ruhige Element in einer instabilen Weltlage. Und dabei muss man auch sagen, gibt es von chinesischer Seite schon auch ständig geopolitische Provokationen, etwa durch Cyberangriffe oder zum Beispiel mit Militärübungen im südchinesischen Meer und in den Gewässern vor der demokratischen regierten Insel Taiwan. Da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen. Chinas Führung beansprucht diese Insel für sich.
Vielen Dank, Marie. Da reden wir auch später noch drüber, über das Thema Taiwan. Von Chinas Ministerpräsident Li Qiang haben wir jetzt also gehört, wenn China und die USA sich bekämpfen, verlieren beide. Wie genau der US-amerikanische Blick auf den Konflikt mit China ist, darum geht es jetzt. Jetzt freue ich mich sehr, dass Steffen Wurzel bei uns ist. Er war nicht nur lange selbst Host von Weltmacht China, sondern wir waren mehrere Jahre gleichzeitig ARD-Korrespondenten in China. Steffen in Shanghai und ich in Beijing und jetzt in Berlin. Hallo Steffen.
Hallo Axel.
Schön, dass du dabei bist. Zwei Sachen, an die ich mich aus unserer gemeinsamen Zeit besonders gerne erinnere. Einmal unsere alltägliche Morgenrunde. Wir haben eigentlich fast jeden Morgen in China telefoniert, haben die Themen besprochen, haben über China diskutiert, haben viel gelacht, haben auch teils heftig gestritten. Und an was ich mich fast noch lieber erinnere, meine sehr schönen Besuche in Shanghai bei dir. Was fällt dir zu unserer Zeit ein?
Also nicht, dass wir gestritten hätten, jedenfalls nicht über das übliche professionelle Maß hinaus. Nein, ich weiß, dass du ja auch ein großer Kulinariker bist und da haben wir durchaus viele Erfahrungen ausgetauscht und uns gegenseitig, du in Beijing mich und ich in Shanghai dich in die entsprechenden gastronomischen Restaurants und so geführt. Das war immer gut.
Wenn jedenfalls einer wusste, wo es das beste Essen und eine gute Bar in Shanghai gab, dann warst du das. Und für alle, die es nicht wissen, was machst du jetzt gerade, Steffen?
Ja, ich mache seit gut einem Jahr Radio beim Deutschlandfunk und zwar im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio in Berlin mit Blick auf die Außenpolitik vor allem, aber eben grundsätzlich auch auf alles schaue ich, was mit China und Asien zu tun hat. Podcastmäßig immer wieder auch zu hören im Deutschlandfunk-Politik-Podcast.
Und jetzt zu unserem eigentlichen Thema, Steffen, China und Trump 2.0. Du warst kürzlich vor ein paar Wochen in den USA und zwar nachdem Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt wurde. Und du hast mit ganz vielen Leuten geredet, aus Politik, aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, auch über das Verhältnis USA und China. Was waren für dich dabei die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, das war insofern interessant, als dass das diese Zwischenphase war, ne? Also in dem die Wahl schon vorbei war, aber eben noch vor der Amtseinführung von Donald Trump. Und deswegen wussten alle, die wir dort getroffen haben, okay, Trump kommt, damit beginnt eine neue Ära. Das betrifft nicht nur, aber eben auch ganz stark den Umgang mit China und uns als, ja, Leute, die diese Reise gemacht haben und ganz viele Stakeholder, wie man neudeutsch sagt, getroffen haben, war dann auch klar, okay, uns in Deutschland wird das auch ziemlich betreffen, so oder so, in welche Richtung es auch immer geht.
Inwiefern auch den Umgang mit China?
Also dafür muss man sich die Trump'sche Außenpolitik einfach nochmal betrachten vor dem Kontrast der Vorgänger-Außenpolitik, ne? Also unter der US-Präsidentschaft von Joe Biden. Der hat ja in den meisten Bereichen seiner Außenpolitik Wert drauf gelegt, gemeinsam zu agieren. Also die USA gemeinsam mit den anderen demokratisch regierten Staaten, der sogenannten Wertepartner, also die Länder in Europa, Kanada, Australien, Japan, Südkorea und so weiter, dass man da gemeinsam mit den autokratischen Ländern wie zum Beispiel Russland, aber eben auch China umgeht. So, das gibt's jetzt offensichtlich nicht mehr.
Und im Umgang mit Russland sehen wir ja gerade, dass Donald Trump eine geradezu russlandfreundliche Politik zu verfolgen scheint. Wie ist das mit China aus deiner Sicht?
Ja, das ist interessant, weil da noch ganz viel offen ist. Also klar, bekannt ist, dass Donald Trump China ja wirtschaftlich mit Zöllen entgegentritt, was er aber politisch, sicherheitspolitisch, geostrategisch mit China machen will in den kommenden Jahren, das ist tatsächlich noch völlig offen. Stand jetzt, das muss man immer dazu sagen, weil sich bei Donald Trump ja jeden Tag was ändern kann, Stand jetzt, Ende März, wo wir den Podcast aufzeichnen, scheint es so, dass sich Donald Trump und sein Team noch gar nicht allzu sehr befasst haben mit China, zumindest nicht offensichtlich, dass sie das kommunizieren. Aber es ist natürlich trotzdem klar, dass Donald Trump und seine Regierung grundsätzlich diesen speziellen Kurs verfolgen. Wir, die USA, wir sind und bleiben die Großmacht auf dieser Welt, die Nummer eins Macht. China, das ist eine aufstrebende Macht, unser Gegenpol. Und wir, die USA, wollen alles daran setzen, dass wir China auch künftig auf Abstand halten zu uns. Also wirtschaftlich, haben wir schon gesagt, technologisch, militärisch natürlich und so weiter. Und das ist interessant, weil da unterscheidet sich der Ansatz überhaupt gar nicht so sehr von bisher. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet das in Anführungszeichen für so kleine Randfragen wie, welche Rolle spielt etwa Taiwan in diesen Beziehungen? Ja, würde Donald Trump Taiwan vor einem chinesischen Einmarsch schützen oder vielleicht sogar umgekehrt, würde Trump Taiwan als eine Art Verhandlungsmasse einsetzen? Oder auch so eine Frage wie, welche Rolle spielt die Tatsache, dass China eine Diktatur ist? Stichwort Menschenrechte.
Auf Taiwan, auch auf Menschenrechte kommen wir später noch zu sprechen. Aber erstmal die Frage, wo bleiben wir in Europa eigentlich bei all dem?
Also in den vergangenen Jahren war es ja so, dass Joe Biden seine China-Politik immer sehr eng abgestimmt hat mit uns in Europa. Die USA haben jetzt zum Beispiel ganz aktiv bei Deutschland und den anderen EU-Staaten geworben. Wir fahren mit unseren Kriegsschiffen durch internationale Gewässer im Asien-Pazifik-Raum. Macht das doch bitte schön auch, ne? Um der chinesischen Führung zu zeigen, also diese Meeresgebiete etwa im Südchinesischen Meer oder rund um Taiwan, die gehören allen auf der Welt, nicht nur den Chinesen. Diesen Aufruf haben viele Europäer verfolgt, so auch Deutschland. Die sind da ja auch durchgefahren mit einer Fregatte, sogar schon zweimal in den vergangenen Jahren, um eben zu zeigen, gemeinsam sind wir kraftvoller und überzeugender. Und jetzt passiert unter Donald Trump genau das Gegenteil. Er entscheidet Dinge nun allein und geht eben nicht mehr bei seiner China-Politik auf uns in Europa aktiv zu.
Das klingt alles total spannend und über Geopolitik diskutieren wir auch später noch en Detail. Lass uns jetzt mal mit dem Thema Wirtschaft und Handel anfangen. Das hat Marie gerade aus chinesischer Sicht erklärt. Was aber will Trump mit seinen Zöllen erreichen? Worum geht es ihm?
Also vordergründig geht es Donald Trump um den oft von ihm gehörten Vorwurf, ihr in China macht auf unsere Kosten in den USA eure Wirtschaft groß. Ihr in China habt uns die Arbeitsplätze weggenommen. Das ist ja erstmal nichts Neues. Das hören wir seit vielen Jahren von Seiten der Republikaner. Und jetzt ist eben der entscheidende Unterschied, dass Donald Trump sagt, wir lassen euch das nicht mehr durchgehen. Deswegen die Zölle. Erstens, um das alles auszugleichen, wirtschaftlich und finanziell. Und zweitens natürlich auch, um euch in China zu bestrafen. Das sagt er inzwischen ja auch relativ offen. Klammer auf, ob das klappt. Wirtschaftspolitisch, ob das Sinn ergibt, ist eine ganz andere Frage. Da streiten sich ja die Ökonominnen und Ökonomen, Klammer zu. Also, Zölle auf Importe aus China, die gibt es. Die spielen für Donald Trump aber noch zwei weitere Rollen. Und das, finde ich, dürfen wir nicht übersehen. Erstens haben diese Zölle eine innenpolitische Funktion in Amerika, um der Bevölkerung und auch der Anhängerschaft Donald Trumps zu zeigen, ich bin tough on China. Das ist ja immer so dieses Schlagwort, ne? Also hart sein gegenüber China. Damit kann Donald Trump seinen Republikanern nochmal innenpolitisch zeigen, ich bin ein starker Typ, und das ist natürlich sinnvoll, zum Beispiel vor den nächsten Parlamentswahlen in anderthalb Jahren bei den sogenannten Midterms. Und zweitens nutzt Donald Trump diese Zölle jetzt auch schon als Verhandlungsmasse, als Trumpfkarte im Gezocke, so könnte man salopp sagen, mit China. So hat Donald Trump ja Ende März der chinesischen Führung eine Art Deal vorgeschlagen in Bezug auf Zölle und auf die chinesische App TikTok.
Was für eine Art von Deal meint er da? Was würde ihm da vorschweben?
Naja, also was Donald Trump ganz offen gesagt hat, wir gehen runter mit den Zöllen, die wir vorher erhoben haben. Und zwar nur dann, wenn ihr TikTok an eine Firma aus den USA verkauft. Also eine Art Incentive, ja. Von chinesischer Seite könnte man das auch als Erpressung bezeichnen. Entscheidend ist aber, Trump spielt hier eben diese Zölle offen als Teil seiner, ja, viel zitierten Deal-Strategie aus.
Und übrigens, weil du gerade TikTok erwähnt hast, Steffen, dieses Thema hatten wir in der letzten Folge, hört da gern mal rein. Du hast jetzt schon angedeutet, dieser Konflikt USA-China geht weit über die wirtschaftspolitische Dimension hinaus. Es geht um globale Macht, es geht um globale Vormachtstellung, im Endeffekt also vor allem darum, wer künftig das Sagen im Asien-Pazifik-Raum hat?
Absolut, genau. Und da steht über allem dieser Hinweis, den es ja schon seit langem gibt von Analysten und von US-Militärs auch. China rüstet auf, ist immer wieder dieser Hinweis, nicht nur zahlenmäßig, Klammer auf, China hat schon jetzt die größte Militärflotte der Welt, Klammer zu, sondern die rüsten ja auch qualitativ auf, ne? Also bauen irgendwie die modernsten Flugzeugträger, die bauen die modernsten Atom-U-Boote, die bauen Invasionsschiffe. Ja, da fragen sich die Leute in Taiwan natürlich auch, Moment mal, wieso bauen die Chinesen eigentlich Invasionsschiffe? Das ist ja wohl nicht zur Abschreckung gedacht. Und dann war es ja auch zuletzt so, vielleicht alle, die sich für Militär und China interessieren, haben das bestimmt mitbekommen. China hat vor den Augen der Weltöffentlichkeit dieses super neue Tarnkappen-Jagdflugzeug getestet. Und da sagen die Amerikaner, wir ziehen uns ausdrücklich nicht aus dem Asien-Pazifik-Raum zurück, sondern wir legen nach. Dazu muss man nochmal sagen, Asien-Pazifik-Raum, da sind die USA ja sehr präsent seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die haben dort Stützpunkte in Australien, in Südkorea, in Japan. Und dann haben sie sogar auch eigene Territorien, ja. Also Guam oder Teile der Marianeninseln gehören ja zu den Vereinigten Staaten und dann eben die ganzen Verbündeten, die es dort auch gibt.
Wir haben es gerade schon kurz gehabt, wenn es um die Macht im Asien-Pazifik-Raum geht, dann sind wir schnell auch bei einem der zentralen Konfliktthemen, nämlich Taiwan. Ich habe für diesen Podcast die China-Expertin Janka Oertel zum Gespräch getroffen. Sie ist Direktorin des Asien-Programms der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Sie war nämlich gerade erst in Taiwan und ich habe sie gefragt, wie sie die Stimmung dort wahrgenommen hat.
Man hat eine Woche lang Gespräche geführt, was wäre das Wort, was so groß in der Mitte steht. Und dann würde ich sagen Sorge. Sorge in ganz, ganz großen Buchstaben. Man ist sich momentan noch relativ sicher, dass diejenigen in der US-Administration, die schon lange Taiwans Interessen immer im Blick gehalten haben, inklusive Marco Rubio oder auch Alex Wong, dass sie noch in einer Position sind, in der sie das weiterhin tun, in der es eine große Kontinuität gibt in der derzeitigen Zusammenarbeit, aber eben große Sorgen darum, was passieren kann, sobald sich die Aufmerksamkeit auf den Indopazifik richtet, große Sorge darüber, was militärische Unterstützung angeht, aber auch was so etwas wie Starlink angeht, was die Möglichkeit, die Resilienz der USA angeht.
Da sitzt Janka Oertel in Taiwan in der Kneipe, oder wie?
Nee, es war ein Café in Kreuzberg, aber ich verrate nicht so. Die große Sorge bei den Menschen in Taiwan scheint vor allem darin zu bestehen, dass die USA unter Trump Taiwan irgendwann fallen lassen könnte. Was hast du dazu bei deinem Besuch in den USA gehört, Steffen?
Tja, Journalisten glauben ja immer, auf alles eine Antwort geben zu können. Ich sage da ganz offen, darauf gibt es keine Antwort. Ich habe sie jedenfalls nicht. Also man weiß es nicht. Donald Trump, sein Team, die haben schon so viele unterschiedliche Dinge gesagt zum Thema Taiwan. Von, ihr in Taiwan müsst bezahlen für unseren militärischen Schutz. Donald Trump hat das gesagt. Über so Aussagen wie, Taiwan, das ist das Bollwerk der Demokratie. Das müssen wir auf jeden Fall schützen. Außenminister Marco Rubio hat das gesagt. Bis hin zu, Taiwan ist ein integraler Bestandteil Chinas. Trumps wichtigster Berater Elon Musk hat das gesagt. Also das passt vorne und hinten nicht zusammen. Man kann in jedem Fall sagen, dass die Situation für die Menschen in Taiwan deutlich unberechenbarer geworden ist und dadurch auch viel gefährlicher, weil eben jederzeit das in die eine oder andere Richtung kippen kann.
Ein vielstimmiger Chor also innerhalb der US-Regierung. Nochmal en Detail, Steffen. Wie wird die Taiwan-Frage in den USA denn diskutiert?
Ja, also wie eben geschildert, in diesem, ich nenne es mal Team Trump und in seinem Umfeld bei konservativen Strategen und Thinktanks gibt es eben drei Argumentationsstränge, die überschneiden sich teilweise, teilweise stehen die aber auch für sich und sie widersprechen sich auch teilweise. Erstens gibt es diejenigen, die sagen, Taiwan ist vor allem ein wirtschaftlicher Faktor, ne? Haben wir schon oft drüber gesprochen oder gehört hier im Podcast, die unangefochtene Nummer eins beim Thema Hochleistungscomputerchips. Das braucht man für Forschung, für Militär, für Technologie. Das muss geschützt werden dadurch, muss beibehalten werden. Da haben wir Interessen als Vereinigte Staaten. Dann gibt es zweitens diesen Strang, Marco Rubio habe ich vorhin schon genannt, die sagen, Taiwan, mega wichtig, weil Leuchtturm der Demokratie in Ostasien. Im krassen Kontrast zu China. Also Taiwan, eine kulturell chinesisch geprägte Insel und eine Gesellschaft, die topdemokratisch ist, eine der besten, bestfunktionierenden liberalen Demokratie auf dieser Welt, die müssen wir schützen. Und drittens gibt es die einfach geostrategisch argumentieren. Taiwan, das ist eine Insel, die liegt direkt vor der Küste Chinas. Wenn das chinesische Militär dort einmarschiert, dann bedroht uns das als Vereinigte Staaten und deswegen müssen wir die schützen. Aber dann gibt es eben, abgesehen von diesen drei Handlungssträngen, eben auch noch die einfach ganz nüchtern sagen, sorry, das ist eine Insel, die ist weit weg. Wenn wir da irgendwie einen anderen Deal mit den Chinesen finden können, dann lassen wir die über die Klippe springen. Sehr salopp formuliert, aber in die Richtung geht es.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping macht ja überhaupt keinen Hehl daraus, dass er Taiwan, das ja aus seiner Sicht zur Volksrepublik gehört, notfalls auch militärisch erobern will. Du hast es gerade angesprochen, diese Landungsschiffe werden schon gebaut, werden entwickelt. Das ist der große Konflikt, der droht. Und ich habe die China-Expertin Janka Oertel auch gefragt, ob das unter Trump neuen Wind bekommen könnte.
Also, dass das schneller kommen könnte, als man vorher vielleicht gedacht hat, ja. Die Sorge war sehr klar und deutlich spürbar. Diese große Frage, Hemisphärenaufteilung, strategische Neuausrichtung, militärische Neuordnung, da sehe ich zumindest Potenzial für ernsthafte Diskussionen, die in Washington gerade stattfinden. Wie wichtig ist Taiwan langfristig für Washington wirklich?
Was meinst du, Steffen? Besteht die Gefahr, dass die Taiwan-Frage Teil eines Deals zwischen USA und China wird?
Ja, ich habe es eben schon angedeutet. Das ist unklar, aber anders als bei Joe Biden ist es eben nicht ausgeschlossen. Und allein das bringt natürlich der chinesischen Staats- und Parteiführung, der chinesischen Kommunistischen Partei einen Vorteil, weil die eben jetzt schon damit spekulieren können zumindest, dass die Amerikaner Taiwan vielleicht irgendwie als Verhandlungsmasse verzocken.
Vielen Dank bis hierhin, Steffen Wurzel, über die wirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen der Trump-Präsidentschaft für China. Aber was hat das alles mit uns zu tun? Darum geht es jetzt. Steffen, ich will jetzt gleich noch mit dir darüber reden, welche Konsequenzen das für Deutschland und Europa hat. Wir haben ja auf der einen Seite die politische Trennung USA-Europa, die sich gerade vor unseren Augen vollzieht. Und auf der anderen Seite ein China, das in dieser Großwetterlage bestimmte Optionen für sich selbst sieht, auch als Alternative zu Trump. Die China-Expertin Janka Oertel meint jedenfalls, China ist da keine wirkliche Option für Europa.
Nein, vor allen Dingen ist es ja immer wichtig zu sagen, was brauchen wir denn gerade? Wir verlieren in Europa durch die möglichen harten Zölle aus den USA Absatzmärkte. Wir brauchen also neue Absatzmärkte. Der chinesische Markt ist aber für uns gar kein Absatzmarkt gerade, weil unsere Marktanteile in diesem Markt immer weiter zurückgehen. Es ist ja nicht so, dass, wenn sich die Tür in den USA schließt, da magisch eine Tür in Peking aufgeht. Es hat sich an den strukturellen Beziehungen zwischen Europa und China überhaupt gar nichts verändert durch die Machtübernahme Donald Trumps. Ganz im Gegenteil, auch der Druck in China, mehr zu exportieren, wächst weiter. Und das bedeutet, dass all diese Probleme, die wir auch schon vor November letzten Jahres hatten, in unserem Verhältnis zu China, also Überkapazitäten, die Form der Handelspolitik, die Konkurrenz auf Drittmärkten, das Unterlaufen von WTO-Standards, dass das natürlich etwas ist, was weiterhin so bleibt. Das heißt, es gibt nicht diese Zauberlösung auf der anderen Seite, bei dem wir sagen, ja genau, wenn wir uns jetzt einfach umdrehen, dann können wir jetzt auch einfach mit China zusammenarbeiten. Und es ist eben auch jetzt keine neue Option geworden seitdem.
Janka Oertel redet hier vor allem von der wirtschaftlichen Seite. Siehst du das ähnlich?
Ja, und da würde ich gerne anknüpfen an Janka Oertel und auf ein Phänomen hinweisen, nämlich auf das, dass angesichts dieser verstörenden, disruptiven Politik der USA unter Donald Trump jetzt doch was Verrücktes passiert, nämlich ja, China präsentiert sich jetzt als vermeintlich verlässlicher Partner für Deutschland, für Europa, als verlässlicher Partner für ausländische Unternehmen, als Hort der multilateralen Weltordnung. Das ist natürlich alles völlig absurd, weil, wie wir eben gehört haben, sich ja am Grundsätzlichen in China nichts geändert hat. Also die chinesische Führung versucht nach wie vor, Europa zu schwächen und zu spalten. Die chinesische Führung nimmt mehr denn je Einfluss auf die heimische Wirtschaft und sorgt dafür, dass ausländische und eben auch deutsche Firmen weiterhin keinen fairen Wettbewerb genießen in China. Und die chinesische Führung nutzt ja auch weiter internationale Organisationen wie die UN, wie die Weltgesundheitsorganisation, wie die Weltlandwirtschaftsorganisation. Die nutzen das aus, um den eigenen Einfluss auf Kosten anderer auszubauen.
Bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, Steffen, wird deutlich, ganz viel, was die Trump'sche China-Politik angeht, ist noch offen, auch und gerade in Bezug auf uns, was das für uns bedeuten kann, oder?
Das würde ich ganz dick unterstreichen. Also wo geht diese ganze Reise eigentlich hin? Das fragen völlig berechtigt zurzeit viele. Die Antwort ist halt leider mindestens vielschichtig, wenn nicht sogar, man kann die Antwort noch gar nicht geben. Ich habe versucht, zumindest eine Lösung zu finden und habe einen sehr schlauen Menschen gefunden, mit dem ich darüber gesprochen habe. Paul Kohlenberg, der war auch mit auf dieser China-Thema-Reise in den USA. Das ist der China-Experte der grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Und eine seiner Kernthesen ist, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die US-Regierung unter Donald Trump das eine außen- oder geostrategische Ziel überhaupt hat und dem alles unterordnet, sondern er argumentiert, Donald Trump und seine Republikaner, die haben erstmal ein ganz anderes Ziel, nämlich in den USA die Macht zu sichern und auszubauen.
Was sozusagen außenpolitisch daraus hervorgeht, könnte zum Teil sehr kurzfristig entschieden werden, wenn Donald Trump zum Beispiel 2026 vor den Midterms steht und plötzlich auf die Idee kommen könnte, dass er vis-à-vis China sozusagen einen Win, irgendeinen Sieg braucht. Und das wissen die Chinesen natürlich auch, dass sie mit einem instabilen Gegenüber zu tun haben, der sehr emotional getrieben ist, der zum Teil mit Individuen zu tun hat, wie Elon Musk, die extreme Interessen in China selbst haben, die man auch sich zunutze machen kann. Von daher würde ich jetzt erstmal davon absehen, sozusagen zu viel Klarheit in den zukünftigen Entwicklungspfaden irgendwie zu sehen in der internationalen Ordnung. Weil wie es sich jetzt mit dem bilateralen Verhältnis zwischen den USA und China weiterentwickelt, das ist eine vergleichsweise offene Frage, vielleicht offener als viele annehmen.
Ein Aspekt noch, der dir wichtig war, Steffen, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, ist das Thema Softpower. Der Begriff steht ja dafür zu beschreiben, dass sich Staaten auch ohne Kriege international große Macht aufbauen können, zum Beispiel durch ein gutes Image. Deutschland ist da ein gutes Beispiel, aber eben auch die USA genießen oder vielmehr genossen bislang weltweit dieses Image, also das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das Land der Demokratie, der Freiheit, der liberalen Ordnung. Alle dürfen dort so sein, wie sie wollen. Das reißt Donald Trump ja gerade vehement ein.
Ja, und nicht nur das. Er sorgt ja auch dafür, dass die USA durch ihren Rückzug aus internationalen Organisationen, internationalen Gremien, ne, Pariser Klimaschutzabkommen und so weiter, dass sie durch diesen Rückzug den Eindruck vermitteln, naja, international zusammenarbeiten brauchen wir gar nicht mehr. So, und da wiederum kommt eben China ins Spiel. Die können dann sagen, so glaubt es zumindest Paul Kohlenberg von der Böll-Stiftung, da kommt dann China ins Spiel und sagt, so jetzt gehen wir in diese Lücken rein. Nicht 100% in alle Lücken direkt. Zum Beispiel kann man nicht davon ausgehen, dass die Chinesen jetzt einfach, sagen wir mal, die Entwicklungshilfe, die die Amerikaner nicht mehr zahlen, plötzlich genauso Cash auf den Tisch legen. Ganz im Gegenteil. Aber Paul Kohlenberg hat mir gesagt, dieses Vorgehen von Donald Trump macht eine neue Weltordnung sichtbar. Eine Weltordnung, die durchaus nach dem Geschmack der chinesischen Staatsführung ist.
Ich mache jetzt so einen Verweis auf einen früheren Diskurs in Peking, wo man tatsächlich immer Angst hatte, dass die Regelungen der liberalen Ordnung dazu führen würden, dass man sozusagen ein bisschen ausgesperrt wird. Und das ist natürlich jetzt überhaupt kein Horrorszenario für China mehr, weil einfach diese liberale Ordnung, wie wir sie bislang zumindest hier in Europa vielleicht auch ein bisschen naiv in die Realität sprechen, reden, handeln wollten, vor der muss sich jetzt China in dem Sinne nicht mehr verstecken, sondern sie können sich als die neue Status Quo-Macht positionieren, die bestehende Ordnung, wie sie das ja immer auch selber nennen, mit der UN als Kern oder Basis, jetzt weiterentwickeln werden.
Weiterentwickeln heißt aus Sicht der Chinesen natürlich im eigenen Stil, also undemokratisch weiterentwickeln, so zumindest der Vorwurf. Also man kann aus chinesischer Perspektive der eigenen Bevölkerung, immerhin 1,4 Milliarden Menschen, wunderbar sagen, siehst du mal, dieses Gepredige der USA in Sachen Menschenrechte, Freiheit, westliche Weltordnung, das halten die doch selbst nicht mehr ein. Also bei uns ist das alles viel besser. Und ne, daraus, Axel, kann man ablesen, die Kommunistische Partei profitiert davon. Die können jetzt die eigenen, in Anführungszeichen, Werte wunderbar nochmal besser verkaufen als vorher.
Steffen, du bist jetzt, wie du vorhin erzählt hast, im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio in Berlin, hast momentan viel zu tun mit dem neuen Bundestag, der sich gerade konstituiert hat. Beobachtest du durch die Trump-Beben einen anderen Blick auf China? Also tut sich da was in der deutschen China-Politik?
Ja und nein. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Trump zu tun, sondern halt mehr mit China an sich. Ne? Also es fallen da zwei Dinge auf. Erstens dadurch, dass die FDP nicht mehr drin ist im Bundestag, geht da durchaus viel China und übrigens auch Taiwan-Expertise verloren, weil da waren einfach viele bei der FDP, die sich um diese Themen gekümmert haben. Und zweitens fällt mir zumindest auf, dass es grundsätzlich in allen Parteien der demokratischen Mitte eine Art Generationswechsel gibt in Sachen China. Die jüngeren Politikerinnen und Politiker, die sich mit Außen- und Wirtschaftspolitik vor allem befassen, die sind deutlich realistischer und kritischer gegenüber der Politik der chinesischen KP, kritischer als die ältere Generation, die ja teils immer noch diesem China der 2000er nachhängt, wo alles scheinbar liberaler und offener wurde dort in China. Also dieser Illusion geben sich die meisten jüngeren Abgeordneten nicht mehr hin, parteiübergreifend.
Das finde ich total spannend. Generationenwechsel in der China-Politik, das könnte natürlich dafür sprechen, dass sich da künftig etwas verändert. Ich habe jedenfalls auch Janka Oertel gefragt, ob sie einen Rat für die deutsche China-Politik hat.
Ich glaube, das Letzte, was man tun sollte, ist zu versuchen, das Heil aus dem Trump-Chaos in einer Annäherung an China zu suchen. Das ist das, was natürlich verführerisch wirkt und was die chinesische Führung einem auch gerne suggerieren möchte, dass in der Partnerschaft mit China doch möglicherweise für Europa so viel zu holen wäre. Das ist momentan nicht der Fall und es würde eine Deindustrialisierung Europas nur noch stärker beschleunigen, wenn man sich noch stärker auf die chinesische Technologieinfrastruktur und auf die chinesische Industrie einlässt. Das heißt, ich glaube, für Berlin heißt es jetzt Dual De-Risking, in beide Richtungen Risikominderung betreiben, sowohl Richtung China als auch Richtung Trump, würde ich sagen.
Letzte Frage an Steffen Wurzel. Was denkst du, Steffen? Wie geht's jetzt weiter im Konflikt China-USA?
Wir wissen es einfach nicht. Also es sind ganz viele verschiedene Szenarien möglich. Ich glaube, alle, die sich, Axel, wie du und ich, für China interessieren, lohnt es sich, immer mal wieder zu warten auf den nächsten Trump-Tweet beziehungsweise das nächste Posting auf seiner Plattform Truth Social. Der große Shift in der amerikanischen China-Politik ist nur ein Tweet entfernt.
Vielen Dank, Steffen.
Gerne.
Letzte Frage an Marie in Beijing. China gibt sich derzeit ruhig und gelassen, das hast du ein paar Mal erwähnt, im Umgang mit der neuen Trump-Regierung. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?
Chinas Führung, denke ich, wird so lange ruhig und gelassen bleiben, solange gewisse rote Linien aus ihrer Perspektive nicht überschritten werden. Wenn etwa der US-Präsident eines Tages spontan auf die Idee käme, Taiwan zu besuchen, da hört dann die Beijinger Gelassenheit auf.
Vielen Dank, Marie von Mallinckrodt aus dem ARD-Studio in Beijing. Das war Welt macht China. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Und falls ihr noch auf der Suche nach weiteren Podcasts seid, wir haben noch einen Hörtipp für euch. Denn um China, die USA und Russland geht es auch im Podcast Streitkräfte und Strategien. Es geht um den Ukraine-Krieg und um die Fragen, was kann Donald Trump bei Wladimir Putin erreichen? Was bedeutet es, wenn die USA sich aus Europa militärisch verabschieden sollten? Und welche Interessen verfolgt eigentlich China? Streitkräfte und Strategien ist die ruhige Antwort auf die vielen beunruhigenden Nachrichten. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da gibt es übrigens auch unseren Podcast Welt macht China. Und an dieser Folge haben mitgearbeitet Fanny Michaelis, die auch ein-, zweimal reingelacht hat, Marie von Mallinckrodt, Steffen Wurzel und ich, Axel Dorloff. Vielen Dank an unsere Gesprächspartner Janka Oertel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations und Paul Kohlenberg von der Heinrich-Böll-Stiftung. Technik und Ton, Miki Hirsprich und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Benjamin Eisel, Astrid Freieisen, Ruth Kirchner, Marc Krüger, Eva Lambi-Schmidt und Zui Mu. Tschüss und bis bald.